Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel betrachten, sehen wir nicht nur ein entferntes Kapitel der Vergangenheit, sondern einen Spiegel für Gottes Volk heute. Ezechiel zeichnet ein eindrückliches Bild, ein von Gott erwähltes Volk, reich gesegnet, im guten Land wohnend, und doch innerlich verfallen, voller Götzen und weit weg von Gottes Herz. Diese Spannung kennen auch heutige Christen, große Vorrechte, starke Verheißungen, aber zugleich Lauheit, Vermischung mit der Welt und wenig reale Erfahrung von Christus als unserem Reichtum. Die Frage ist, wie kommt es zu einem solchen Verfall, und wie führt Gott wieder heraus? Vom guten Land zur Degradation, ein Bild für die Gemeinde. Wenn Hesekiel vom Land spricht, das von Milch und Honig überfließt und die Zierde ist unter allen Ländern genannt wird, hebt sich vor uns mehr als nur ein geografischer Ort ab. Vor Gottes Augen war dieses Land der Raum, in dem sein Volk ihn selbst genießen, seiner Gegenwart nahe sein und unter seiner Herrschaft leben sollte. Hesekiel 20 erinnert daran, dass Gott sie aus dem Land Ägypten herausführen würde in ein Land, das sich für sie ausgekundschaftet hatte, das von Milch und Honig überfließt. Die Zierde ist es unter allen Ländern. Das gute Land ist nicht bloß Versorgung, es ist Gottes erwählte Umgebung, in der er mit seinem Volk wohnt. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir darin die Vorzeichnung Christi, in ihn sind wir hineingesetzt, er ist unsere wahre Weide, unser Erbteil, unser gutes Land voller unausschöpflicher Reichtümer. Wenn wir das Buch Hesekiel aufmerksam lesen, erkennen wir, dass es ein Bild der Gemeinde zeichnet. In gewissem Sinn ist dieses Bild im Alten Testament klarer und vollständiger als die Offenbarung im Neuen Testament. Daher sollten wir beim Lesen von Hesekiel nicht nur an die Geschichte Israels oder an Prophezeiungen über Israel denken, sondern das deutliche Bild der Gemeinde vor Augen haben, besonders das Bild der hier aufgedeckten verfallenen Situation der Gemeinde. Weil der Niedergang Israels ein Bild des Niedergangs des Christentums ist, trifft das, was wir in diesem Bild sehen, auch auf die heutige Situation zu. So wie Israel den Herrn in verschiedenen Situationen erfuhr, als Passahlamm in Ägypten, als Manna und lebendiges Wasser in der Wüste und schließlich als reichen Ertrag des Landes, so führt Gott auch uns von der anfänglichen Errettung zu einem wachsenden, vertieften Genuss Christi. Christus ist nicht nur der, der uns aus Ägypten herausführt, sondern auch der Weinstock, in dem sich alle Fruchtbarkeit des guten Landes sammelt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. In Gemeinschaft mit ihm wird die Gemeinde zu Gottes Haus, in dem er wohnt, und zu seiner Stadt, in der seine Autorität sichtbar wird. Gerade vor diesem hohen Ruf wirkt das Bild in Hesekiel so schmerzlich, aus dem Weinstock werden Dornen, aus der Braut eine Hure, aus dem Schatz Schlacke. Und zugleich liegt darin eine leise, starke Hoffnung, der Gott, der sein Volk in das Land brachte, gibt es nicht preis. Dort, wo Verfall offenbar wird, setzt er sein Reden, sein Gericht und seine Wiederherstellung an. Wer sich diesem Reden nicht entzieht, sondern es auf das eigene Herz bezieht, erfährt neu, wie reich das Land Christus ist. Inmitten der sichtbaren Deformation des Christentums bleibt er derselbe, der Weinstock, der trägt, reinigt und fruchtbar macht, und der Ort, an dem wahre Fülle wiedergefunden wird. An jenem Tag erhob ich für sie meine Hand, dass ich sie aus dem Land Ägypten herausführen würde in ein Land, das ich für sie ausgekundschaftet hatte, das von Milch und Honig überfließt. Die Zierde ist es unter allen Ländern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Geschichte Israels im guten Land stellt das Christentum in einen Spiegel. Hinter aller äußeren Religion steht Gottes ursprüngliche Absicht, ein Volk, das in Christus lebt, ihn genießt und seine Gegenwart trägt. Wo dieser Genuss erlischt, breitet sich Verfall aus, selbst wenn Formen, Namen und Strukturen bleiben. Das ernüchtert, aber es entmutigt nicht. Der Ruf des Herrn geht nicht zuerst an Systeme, sondern an Herzen. Wer sich von ihm neu in das gute Land hineinrufen lässt, entdeckt, dass Wiederherstellung nicht mit großen Programmen beginnt, sondern mit dem schlichten Bleiben in Christus. Dort, im Verborgenen der Gemeinschaft mit ihm, wird der Weinstock wieder spürbar. Der Saft fließt neu und mitten in einer müden, zerrissenen Christenheit wachsen stille, aber reale Früchte. So wird die Gemeinde, wo sie sich zu Christus als ihrem Land zurückführen lässt, wieder zu dem, wozu sie bestimmt ist, zu einem Raum der Gegenwart Gottes und zu einem Vorzeichen seines kommenden Reiches. Götzen im Herzen, die verborgene Wurzel des Verfalls. Der sichtbare Verfall beginnt selten an der Oberfläche. In Hesekiel 14 werden Männer beschrieben, die äußerlich zu dem Propheten kommen, um Gott zu befragen, innerlich aber bereits einen anderen Altar gebaut haben. Über sie heißt es, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Der eigentliche Umbruch findet im Verborgenen statt, dort, wo sich die inneren Loyalitäten verschieben. Ein Götze ist nicht erst eine Statue, es ist alles, was in unserem Denken, Fühlen und Entscheiden die Stelle einnimmt, die Gott zusteht, das, worauf wir heimlich hoffen, wovor wir uns letztlich fürchten, woran unser Herz hängt. So konnte Israel im Tempel opfern und zugleich ihre Herzen an die Götzen der Nationen verlieren. Wir sollten nicht denken, dass ein Götze immer etwas Äußerliches, ein Bild, sein muss. Götzen sind Ersatz für Gott. In Hesekiel 14, 3 heißt es, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufgestellt. Wer Götzen in seinem Herzen aufstellt, wird durch diese Götzen vom Herrn entfremdet. Das Neue Testament greift denselben Nerv, wenn der auferstandene Herr die Gemeinde in Ephesus anspricht, sie war arbeitsam, wachsam, lehrmäßig klar, und doch sagt er, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wo Christus nicht mehr der Erste und Liebste ist, entstehen unausweichlich Götzen im Herzen. Manches davon ist offensündig, vieles aber ist in sich gut, Familie, Arbeit, Dienst, Sicherheit. Problematisch werden diese Dinge, wenn sie zum Ersatz für Gott werden. Dann kann viel religiöse Aktivität bleiben und doch die innere Quelle versiegen. Hesekiel beschreibt, wie Gott das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt um ihrer Götzen willen von mir abgewandt haben. Es bewegt, wie Gott hier spricht, sein Ziel ist nicht, sein Volk bloßzustellen, sondern es beim Herzen zu packen, um es wieder für sich zu gewinnen. Er bleibt der Gott, von dem es in Jeremia heißt, und sucht ihr mich, so werdet ihr finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir. Wo er das Herz wiederfindet, beginnt Wiederherstellung. Darum ist die Frage der Götzen keine Randthematik, sondern der innere Wendepunkt jeder geistlichen Geschichte. Wenn der Herr uns zeigt, womit wir ihn im Herzen vertauscht haben, ist das nicht Anklage, sondern Einladung zu einer tieferen Liebe. Wer in dieser Einladung den Ton des eifersüchtigen, aber treuen Gottes hört, wird nicht bei Schuldgefühlen stehen bleiben, sondern zu ihm hin zurückgezogen. Und in diesem Zurückfinden zu Christus als dem eigentlichen Schatz unseres Herzens werden die verborgenen Wurzeln des Verfalls angeschnitten. Statt geistlicher Taubheit wächst neues Hören, statt innerer Entfernung eine stille Nähe. So wird der verborgenste Ort, das Herz, zum Anfangspunkt erneuerter Gemeinschaft und zu einem kleinen, aber realen Beitrag, dass der Verfall nicht das letzte Wort hat. Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt um ihrer Götzen willen von mir abgewandt haben. Die inneren Götzen, von denen Hesekiel spricht, erscheinen heute selten in der Form geschnitzter Bilder. Sie treten in Gestalt von Erfolgsbildern, Sicherheiten, Beziehungen, auch geistlichen Leistungen auf. Sie alle haben eines gemeinsam, sie versprechen dem Herzen das, was eigentlich nur Christus geben kann. Gottes Weg ist, diese verborgenen Bindungen ans Licht zu bringen, nicht um zu demütigen, sondern um frei zu machen. In dem Maß, in dem er unsere Zuneigungen neu ordnen darf, verliert der Verfall seine Macht. Der Weg zurück beginnt dort, wo das Herz wieder sagen kann, Herr, du allein. Diese einfache, ehrliche Bewegung zu ihm hin birgt mehr Wiederherstellungskraft als alle sichtbaren Reformen. Aus einer erneuerten ersten Liebe wächst ein Leben, das nicht mehr heimlich von Götzen regiert wird, sondern von der stillen, tragenden Gegenwart Christi. Verfälschte Leiterschaft und Gottes Suche nach denen, die in der Lücke stehen. In Hesekiel konzentriert sich der Blick Gottes immer wieder auf diejenigen, die im Volk Verantwortung tragen. An ihnen wird die Deformation wie unter einem Brennglas sichtbar. Die Priester, berufen, zwischen Gott und dem Volk zu stehen, tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge, zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht, und zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen, und vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen. So werde ich in ihrer Mitte entweiht. Wo das geistliche Unterscheidungsvermögen der Leiter erlischt, verliert die Gemeinde Maßstäbe. Wenn heilig und profan ineinander fließen, wird Gottes Name nicht mehr geheiligt, sondern im religiösen Betrieb verbraucht. Die Propheten wiederum, die das lebendige Wort Gottes bringen sollten, streichen ihnen Tünche, indem sie Nichtiges schauen und ihnen Lügen wahrsagen und sprechen, so spricht der Herr, Herr. Und doch hat der Herr nicht geredet. Ihre Botschaften glätten, statt zu durchdringen, sie übertünchen Risse, statt sie zu benennen. Hesekiel 22,26 heißt es, ihre Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entheiligen, was mir heilig ist, sie machen keinen Unterschied zwischen heilig und unheilig und lehren nicht, zu unterscheiden zwischen unrein und rein und vor meinen Sabbaten schließen sie ihre Augen, so dass ich unter ihnen entheiligt werde. Hier sehen wir, dass die Priester das Wort Gottes missachteten, die heiligen Dinge entweihten und sogar den Herrn selbst entheiligten. Sie machten keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Profanen, zwischen dem Reinen und dem Unreinen. In derselben Umgebung beschreibt Hesekiel die Obersten als Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde zu richten, damit sie unrechten Gewinn erlangen, und das Volk des Landes, das Erpressung übt und den Schwachen beugt. Verfall ist nie nur ein Führungsproblem und nie nur ein Basisproblem, er durchzieht das Ganze. Doch auffällig ist, wie stark Gott das Versagen derer hervorhebt, die hätten schützen, unterscheiden, weiden sollen. Das Neue Testament schließt hier an, wenn es die Ältesten mahnt, weidet die Herde Gottes unter euch und übt die Aufsicht aus, nicht unter Zwang, sondern aus freien Stücken, gottgemäß, nicht nach schmutzigem Gewinn trachtend, sondern eifrig. Geistliche Leiterschaft ist nach Gottes Gedanken kein Herrschen von oben, sondern ein Hüten von innen her, durch Vorbild, Klarheit und Opferbereitschaft. Mitten in diese düstere Bestandsaufnahme hinein steht ein Satz, der das Herz Gottes offenlegt, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Gott sucht nicht zuerst eine neue Struktur, sondern jemanden, der vor ihm in die Lücke tritt, der sich zwischen ein verfallenes Volk und einen heiligen Gott stellt, nicht um Sünde zu beschönigen, sondern um Gnade zu erflehen und selbst zu einem lebendigen Gegenbild der Verirrung zu werden. In einer Zeit, in der Worte leicht und Systeme komplex sind, wirkt dieser Satz überraschend einfach: Gott sucht einen Menschen. Einen, dessen Knie vor ihm gebeugt, dessen Herz von seinem Wort geprägt und dessen Lebensstil nicht von Gewinn, sondern von Hingabe gekennzeichnet ist. Wer heute auf das zersplitterte Bild des Christentums blickt, könnte leicht entweder in Bitterkeit oder in Gleichgültigkeit verfallen. Hesekiel zeigt einen anderen Weg. Gott verschweigt den Ernst nicht, aber er bleibt suchend. Er sucht nicht die Fehlerlosen, sondern die Verfügbaren, nicht die Lautesten, sondern die, die bereit sind, sich von ihm läutern zu lassen, wo er Schlacke findet. Wo Menschen, Leiter wie Geführte, sich unter sein Reden stellen und sagen, hier bin ich, mit meiner Mischung, aber in deiner Hand, beginnt ein leiser Prozess der Wiederherstellung. In der verborgenen Treue, im geduldigen Unterscheiden von heilig und profan, im unspektakulären Hüten der Herde wächst etwas, das stärker ist als der Verfall, eine Spur von Christus, dem wahren Hirten und König, in dessen Bild Gott sein Volk am Ende doch gestalten will. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine heiligen Dinge, zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht, und zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen, und vor meinen Sabbaten verhüllen sie ihre Augen. So werde ich in ihrer Mitte entweiht. Seine Obersten sind in seiner Mitte wie Wölfe, die Beute reißen, um Blut zu vergießen, Seelen zugrunde zu richten, damit sie unrechten Gewinn erlangen. Die Kritik Gottes an den Leitern Israels ist kein Freibrief für Anklage, sondern ein Ruf zur Selbstprüfung, gerade für alle, die in irgendeiner Weise Verantwortung tragen. Unterscheiden zwischen heilig und profan, Wort und Meinung, Dienst und Selbstdarstellung ist mühsam und oft unsichtbar, aber hier beginnt treue Leiterschaft. Zugleich entbindet Hesekiel die Herde nicht von der Verantwortung, Verfall verstärkt sich, wo Menschen sich mit Tünche zufrieden geben, statt nach echtem Wort und echter Heiligung zu verlangen. In allem aber steht über der Szene dieser eine Satz, ich suchte einen Mann. Darin liegt Trost und Auftrag zugleich. Gott rechnet mit Einzelnen, die sich von ihm formen lassen und im Kleinen in den Riss treten. Solche Menschen verändern vielleicht nicht die große Landschaft, aber sie öffnen Räume, in denen Christus Neugestalt gewinnt, und das ist der eigentliche Gegenentwurf zum Verfall. Herr Jesus Christus, du bist unser gutes Land, reicher an Leben und Gnade, als wir es je ausschöpfen können. Wenn wir das Bild deines Volkes im Buch Ezechiel sehen, erkennen wir, wie leicht unsere Herzen sich von dir entfernen und wie schnell Götzen im Verborgenen wachsen können. Wir bekennen dir jede Liebe, die sich über dich erhoben hat, und alles, was deinen Platz in unserem Inneren eingenommen hat, und wir danken dir, dass dein Blut auch diesen verborgenen Götzendienst reinigt. Zieh unser Herz neu zu dir, entflamme die erste Liebe und stärke alle, die Verantwortung in deiner Gemeinde tragen, damit sie dein Wort nicht verwässern, sondern vom Heiligen Geist durchdrungen, klar zwischen heilig und unheilig unterscheiden und dein Volk zu dir selbst hinführen. Und wo dein Volk verfallen ist, lass deine Wiederherstellung aufgehen wie ein neuer Morgen, dass aus Dornen wieder ein fruchtbarer Weinstock wird, aus Entfremdung eine liebende Braut und aus Schwachheit eine Herde, die unter deiner guten Hand geborgen ist. Richte unseren Blick weg von der Degradation hin zu dir als dem treuen Herrn, der seine Gemeinde liebt und zu sich vollenden wird. Bewahre uns als solche, die in der Lücke vor dir stehen, dich kennen, auf deine Stimme hören und von deiner Hoffnung leben. In deiner Gegenwart ist unsere Zukunft und in deiner Treue ruht unsere Zuversicht. Amen.